Wie gesagt, eigentlich gehört das noch gar nicht in den Bereich, wo man ehrlich von Kritik reden kann. Es muss aber gesagt werden. Das wäre alles locker zu vernachlässigen. Diese kleinen, ich sag's mal, Betätigungen der individuellen Eitelkeit, die ja für sich auch folgenlos bleiben können und sind, wenn nicht Schindluder damit getrieben wäre und sie als Kritik ausgegeben würden. Ein Beispiel, es hat sich eingebürgert, dass leibhaftige Menschen, so ab dem 16. Lebensjahr, jetzt vielleicht schon wieder früher, zu dem Satz, zu dem Urteil fähig sind, ich finde das irgendwie bescheuert. Das kann ein Auto sein, eine Vorlesung, eine Veranstaltung, kann auch ein Kondom sein. Alles. Die erste Seite ist, mehr als den Vergleich des praktischen Gefühls vornehmen, tut dieser Mensch nicht. Und dennoch drückt er es, diese Besichtigung des Verhältnisses, diese Entdeckung, hier ist etwas unangemessen im Vergleich zwischen mir und einer Sache, drückt er es als Urteil über die Sache aus. Drittens drückt er dieses Urteil nicht mit einem bestimmten Inhalt aus, sondern flüchtet sich gerade in das Urteil irgendwie. Hiermit habe ich ein Sprachdenkmal zu erklären versucht. Das Sprachdenkmal nennt sich irgendwie. Es gehört nicht bloß zu dem beiläufigen Geschwätz, zum Jargon einer verrohten Jugend. Nein, es ist auch salonfähig, wenn Moderatoren, Politiker, Sportler oder sonst was kritisch moderieren. Da kommen tatsächlich diese Typen von Befunden. Aber irgendwie haben sie doch heute schlecht gespielt. Ja, wieso denn irgendwie? Haben sie den Ball getroffen oder nicht? Nein, irgendwie. Und sagt er drauf, ja, wir waren nicht motiviert. Erster Fall, wo geschwindelt wird, wo weiter noch nichts am Werk ist, als der Elementarvergleich des praktischen Gefühls und der Befund keinen anderen Inhalt hat, als das Verhältnis stimmt nicht zwischen mir und dem Zeug. Wo aber zweitens dann doch die Form des Urteils, die pure Form des Urteils gewählt wird und der bestimmte Inhalt, den jedermann erwartet, in das Wörtchen irgendwie gelegt wird. Zweites Beispiel aus einer ganz anderen Sphäre, vor einer Woche im Bundesparlament. Anlass, Feierstunde wegen der Judenvernichtung. Und der Bundestagspräsident Jenninger hat eine Rede gehalten und hinterher hat man am Radio gehört, ein Skandal. Natürlich sofort alle Geräte eingeschaltet, was war denn, was hat er denn verkehrt gemacht? Und sofort. Könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht? Ich habe die Sache verfolgt, bin auch daheim von den Mädchen gefragt worden, was hat er denn jetzt gesagt? Was war denn? Hast du, was war denn? Ich konnte keine Antwort geben, weil in den Nachrichten und in den Magazinen, die gekommen sind, nur behauptet wurde, er hätte sich vergriffen. Es war 3 Stunden lang die Nation in tiefem Zweifel darüber, was er denn jetzt Verkehrtes verbrochen haben soll. Erst gegen Abend ist es langsam losgegangen, sind die ersten Urteile gekommen. Also ist der Befund, der hat eine unangemessene Rede für den Anlass, für den Gegenstand Judenvernichtung, 50 Jahre, Reichskristallnacht, also der Anfang vom Ende und so Zeug, für diesen Anlass unangemessene Rede. Das war klar. Worin die Unangemessenheit der Rede besteht, ist ewig nicht rausgekommen. Dann abends, irgendwann haben sie sich dazu durchgerungen, irgendwann heißt hier zwischen 7 und 11. Da sind dann so Sachen vorgekommen wie ein Literaturprofessor oder Rhetorikprofessor aus Tübingen, der Walter Jens, der immer so macht, der hat gesagt, ja, ja, das war eine große Schwierigkeit, die der Herr Philipp Jenninger da zu bewältigen hatte. Er hat nämlich den rhetorischen Trick der Rollenprosa gewählt, und wenn man das nicht gescheit kann, dann geht's schief. Ich weiß nicht, wie viele Deutsche über diese Auskunft, ach so, das war der Fehler der Rede, nun gesagt haben, sie wüssten es, geht in Ordnung, stimmt, Rollenprosa, da muss mindestens einer vom Schlage Walter Jens daherkommen. Das kann ja jeder Philipp. Aber es war nun einmal ein Urteil gefällt. Das Urteil hat jetzt gelautet, also an dieser Stelle, ich komme gleich zu den anderen, hat gelautet, unangemessen, weil der Redner dem rhetorischen Kunstwerk, das er bieten wollte, nicht gewachsen war. Jetzt fragt sich doch jeder, aber das ist doch nicht unangemessen, da kriegt er halt einen Fünfer in Rhetorik, aber deswegen brauchen doch die Bundestagsabgeordneten hier mit Händen vor den Augen, halb weinend, schluchzend aus dem Parlamentssaal. Da sollen sie sich freuen, sollen sagen, das hätte ich besser gekonnt und schon ist die Sache rum. Es war ja dann auch noch was anderes. Nach 3 Stunden Nichtbefund, ist ja auch der Befund gekommen, ja, angesichts des Datums, des Anlasses, wir feiern reumütig 50 Jahre Kristallnacht. Wir bekennen uns, wir zerreißen unsere Hemden symbolisch, wir bekennen uns schuldig und sagen, sowas soll jetzt so schnell nicht wieder vorkommen und so weiter. Das war alles klar. Hat er offenbar das Vergehen gemacht, dass er die damalige Haltung der Deutschen, des Volkes, der Mitmacher, des Fußvolkes, der Zuschauer bei den Fensterzerschlagereien und bei den Abführungen der Juden im Dritten Reich und so weiter, dass er die Haltung geschildert hat, wiedergegeben hat. Das war das Ding mit der Rollenprosa von Walter Jens. Er hat also rhetorische Fragen gestellt. Haben wir nicht alle so gedacht oder haben nicht viele so gedacht? Na ja, der Hitler wird schon richten und so weiter. Er hat sich quasi in die Einstellung damaliger Mitmacher hinein versetzt und hat die referiert. Jetzt wollte niemand derer, die gesagt haben, die Rede war missglückt, sagen, Philipp Jenninger hat gesagt, die Deutschen haben gut daran getan, damals so zu denken. Nein, was ganz anderes ist als Urteil über die Rede. Das darf man nicht, weil das sieht so aus, wie wenn er die Haltung der Deutschen von damals billig, in dem Sinn von verständlich findet. Die Absicht war jedermann bekannt. Die Absicht war, naja, der will zeigen, wo es hinführt. Wie konnte es dazu kommen, die Frage aufgewärmt, die alte, wie es hinführt, wenn ein Volk so sich zu einem bösen Führer stellt und nichts dagegen unternimmt, dass die Juden kaputt gemacht werden. Das war die Absicht von Jenninger und die war nicht missverstanden. Und jetzt ist folgender Befund über die Rede ergangen. Eine solche Absicht, so durchgeführt, das kann missverstanden werden. Also war die Rede unangemessen dem Anlass, dem Auftrag, der Funktion gegenüber, die sie hatte, die ich auch ihr als Erwartung zugeschrieben habe. So, jetzt war es raus. Wir sind bei einer Unterhaltung über Kritik. Was ist jetzt der Befund über die Rede? Es bleibt nichts anderes übrig als meinem Bedürfnis. Was für eine Rede muss zu diesem Anlass, zu dieser Stunde im deutschen Parlament 50 Jahre Reichskristallnacht, mit welchem Pathos, mit welchem Stil vorgetragen sein? Mir hat das, was der gesagt hat, nicht entsprochen. Es ist nicht gesagt worden, er hat verkehrt geurteilt über die Sache. Es ist nicht gesagt worden, das ist einer, der macht die Juden nicht. Nein, das Gegenteil. Philipp Jenninger ist ein sehr integrer Mann und neulich war er in Jerusalem und die haben den alle furchtbar hochgeschätzt. Nein, nichts, nichts gegen den Mann, nichts gegen seine Rede, bloß so eine Rede, das geht nicht. Es ist also bei allen Urteilen, ich mag sie jetzt nicht alle durchkauen, ist beim Übergang zum Inhalt jedes Mal, ich nenne es mal höflich, der Fehler begangen worden, immer doch keinen inhaltlichen Einwand gegen die Rede vorzubringen, sondern immer so einen inhaltlichen Einwand zu formulieren, der nichts anderes ausdrückt als das Grundprinzip des Messens, des Vergleichens, unangemessen. Wenn ihr die alten Zeitungen noch habt, wer sich damit befasst hat, mit dem TA der letzten Wochen, kann es nachprüfen. Es sind nur pseudo-inhaltliche Einwände gegen die Rede formuliert worden. Es ist die Technik, die ansonsten der Oppositionsführer Vogel beherrscht. Der fängt nicht jeden zweiten Satz mit "Ich finde" an, sondern der fängt jeden Satz mit "Ich finde es unerträglich" an. Der sagt auch nicht, die Schwarzen machen Folgendes verkehrt, die versaubeuteln uns unseren Staat. Klar, solche Urteile kommen alle noch irgendwann noch dazu. Welcher Art soll auch noch Thema sein heute. Nur, erst einmal beharrt dieser Mann auf der serenenmäßigen, heultonartigen Bekräftigung des puren Faktums der Unangemessenheit. Ich finde es unerträglich. Wenn hinterher ein substanzielles Urteil über etwas Verachtetes, über etwas Abgelehntes kommt, dann gilt nur das Urteil und das Vordere ist ganz überflüssig. Ich kann auch jeden Satz, jeden Befund in einem Vortrag, in einem Gespräch immer einleiten mit "Ich halte dafür das, ceterum censeo". Ich kann aber auch sagen, wenn die Urteile Befunde sind, die Kritik beinhalten, immerzu "Ich finde es unerträglich, es ist im Kopf nicht auszuhalten", das, und ja, dann muss ja noch irgendwas kommen. Genau diese Technik, die ist am Werk, wenn immerzu anstelle von Kritik, anstelle der Befunde, lauter Aussagen gemacht werden, die die Gemütsbetroffenheit des Kritikers unterstreichen und betonen. Das ist ein Verfahren, das wird bis zur Verrücktheit entwickelt. Es ist das abstrakte Prinzip von Kritik. Den Vergleich als Gemachten vorführen. Ja, ich habe verglichen, Unangemessenheit. Das zu Protokoll zu geben, statt einfach über den Laden, den man nicht mag, über die Dinge, die einem missfallen, so zu reden, dass man die Gründe des Missfallens an ihnen festmacht. Immerzu, der nächste Typus, sind die Leute betroffen, wenn sie kritisieren. Auch das ist wieder was Logisches und Psychologisches in einem. Keine Kritik. Es mag ja sein, was sagt denn das Wort betroffen? Dass irgendetwas passiert, der Vater fällt tot um, die Kinder gucken und sind betroffen. Ja, warum soll es das nicht geben? Im Krieg wird es das öfters gegeben haben. Es gibt es ja jetzt auch immer zu. Nur, fast möchte ich einmal aus meinem Bildungsgut mal wieder zitieren. Der Schiller, der hat mal erzählt, spricht die Seele, so spricht auch die Seele nicht mehr. Was hat uns der große Dichter da erzählt? Ja, wenn ich das Reden und Urteilen anfange, dann verlasse ich das pure Verharren, das mich vernarren in einen Gemütszustand. Da mache ich doch den Übergang zur Beurteilung der Sache, vielleicht auch wegen des Gemütszustandes. Dann spricht halt die Seele nicht mehr. Wenn es babbeln losgeht, dann soll da wegen der Verstand ans Werk gehen. Ob das der Hitler ganz so gut gemeint hat, ne? Lassen wir das beiseite. Der hat nämlich gesagt, ach, so spricht die Seele nicht mehr. Der gute Dichter hat natürlich wieder gemeint, man müsste reden können und es müsste ein einziger Gemütsbrei bleiben können. Jetzt zurechtgestellt, dieser Befund, gemerkt hat er was. Moderne Individuen, freie mündige Bürger, nicht ums Verrecken wollen die das merken. Sie gehen wegen des Hofes oder des Gartens, der da renoviert werden soll, Bayerische Staatskanzlei oder sowas. Wegen Atombomben. Wegen Waldsterben. Wegen lauter so Zeug. Gehen Sie los, holen den Kinderwagen aus der Garage und ziehen dann los. Und das Ganze nennt sich Protest und das, Sie kritisieren da was. Und was sagen Sie, wenn Sie was sagen? Wir sind betroffen. Manche gehen schon hin mit dem Argument, dass sie nicht einfach welche wären, die da einen Einwand vorzubringen hätten, sondern dass sie leibhaftige Betroffene sind. Das ist der Typus Kritik, der geht so. Was machen wir heute? Linke oder Grüne oder alternative Menschen und so fort. Ja, die sagen, was machen wir heute? Ja, das mit Rheinhausen, die Arbeitslosen, die Zahl ist schon wieder gestiegen. Dagegen protestieren wir jetzt, dagegen sagen wir was. Und was sagen sie? Na, da muss zuerst einmal ein echter Arbeitsloser her. Als ob die Kritik dadurch korrekt wird, Schärfe bekommt, vielleicht sogar Wirkung bekommt. Wenn einer sich vorn hinstellt und argumentiert zum Beweis und mit seiner Betroffenheit, dann argumentiert er auch über gar nichts in Bezug auf das Objekt, das ihm nicht passt. Da sagt er nicht, die Saubeutel haben mich entlassen. Ich weiß warum. Entweder sie mögen mein Gesicht nicht, oder sie haben ihren Profit ohne mich leichter gemacht, oder irgendwas. Also es gibt ja noch Urteile, die da fällig sind, die man auch erwartet. Nein, anstelle der Anklage gegen das kritisierte Objekt kommt die Klage über sich selber als Opfer, und das ist quasi ein in Deutschland ortsübliches Argument. Betroffen. Also, aufpassen. Ja, so wenig die Betätigung des praktischen Gefühls eigentlich in eine Abhandlung über Kritik gehört, weil es eben was anderes ist. So berechtigt ist es andererseits, darüber mal was zu sagen, insofern nämlich als diese Tour des praktischen Gefühls heute als passable Art und Weise des Kritisierens bei jedem Stoff, bei allen Gegenständen gilt. Deswegen hier mal ein paar Worte drüber. Der zweite Punkt beim Kritisieren wird beim nächsten Typus so eingelöst, der zweite Punkt heißt Urteilen, der erste Punkt heißt Vergleichen. Die zweite Hälfte des Kritisierens wird so eingelöst, dass man einen Maßstab vorbringt, der dann die Kritik zustande kommen lässt. Das ist ja schon bei den Beispielen. Im ersten Typus praktisches Gefühl, Schindluder damit getrieben, als wäre es Kritik vorgekommen. Diese Muster funktionieren ja nur, weil keiner bei so einer Vorstellung, sagen wir mal, von seinem Standardarbeitslosen auf Jammer-Teach-In gegen die Entlassungen, dass keiner mit der Frage rechnet, was passt dir denn nicht, guter Mann? Sag doch mal was über die Sache, der du, ja ich drück's mal nach den Gesetzen der Moralität aus, der du die Schuld daran gibst, dass zwischen deinen Anliegen und ihr kein harmonisches Verhältnis, sondern Ungenügen ist. Das erledigen heutige Menschen ganz einfach. Sie entnehmen einfach als Zeugen von solcher, ich finde, irgendwie Kritik, entnehmen sie einfach, ganz einfach den Maßstab, der da zu Wort kommen will. Einen wird er schon haben. In unserem Fall mit dem Arbeitslosen und so weiter oder bei der Umwelt. Naja, da ist halt der Maßstab, der Mensch meint, das wäre ein großer Schaden, dass man entlassen ist, verdient nichts und so fort. Man hört ihn raus, den Maßstab, verlangt aber jetzt nicht, kannst du jetzt das kritisieren, was den Grund abgibt für diesen Schaden, für das Motiv, dass du überhaupt dich zu Wort meldest. Nein, das beleidigte Subjekt wird sehr schnell akzeptiert, Weil man ja sagt, naja, ist ja klar, deswegen sagt es, und es gilt so gut wie ein vollzogenes Urteil. Man merkt einfach alles, was sich die Leute empören. Also als Naturfreunde, Umweltschützer, als Friedensfreunde im Unterschied zu Kriegstreibern, als halt mit irgendeinem als kommt man also ganz gut durch. Gewöhnlich versucht ein Kritiker nicht ganz beim praktischen Gefühl und seiner Betätigung stehen zu bleiben, sondern er möchte ein wenig solider wirken und schreit nicht nur, das ist landläufige Übung, war meine Behauptung, betroffen, betroffen, sondern ich als. Er gibt den Maßstab an, nachdem er und weswegen er sich zu beschweren, zu kritisieren anfängt. Mit dem Als unterstreicht er, dass er einen Grund fürs Kritisieren hat. Ich als Arbeitsloser. Ich kann auch sagen, ich als Mensch mit Gesundheitsschäden und dann Waldsterben machen und so weiter. Und keiner nimmt es gewöhnlich für den Ausdruck der Beschränktheit des Kritikers. Vielleicht muss ich darüber noch ein bisschen ausführlicher was sagen. Kritik durchgeführt mit der Betonung des Interesses, von dem sie sich ableitet. Das Interesse kann auch gleich als Recht vorgetragen werden. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Unsere Krimi-Autoren, übrigens, das passiert alle 14 Tage in Deutschland. Unsere Krimi-Autoren machen mal wieder eine Serie Schwarzwaldklinik oder so. Und dann raschelt es im Blätterwald, es schreiben. Der Ärzteverband, die Gewerkschaft der Polizei, die Amtskirche und alle jaulen laut auf. Was ist da passiert? Da ist in der Schwarzwaldklinik ein Arzt vorgekommen, da ist ein Polizist vorgekommen und ein Pfarrer. Jetzt gibt es drei, die sich als das, als der Stand derer, als die Gattung derer zu Wort melden, die in diesem Film vorgekommen sind. Und offensichtlich, sagt da jeder, verunglimpft worden. Also, wenn ein Polizist in einem Fernsehstück einen Übergriff macht, meldet sich sofort die Gewerkschaft der Polizei oder sonst wer zu Wort und sagt, hier wird aber der Polizist schlechthin in einem negativen Licht gezeigt. So geht's nicht. Zeigt ihr wohl gute Polizisten. Der erste Verband desgleichen. Ja, was Sie da machen, das untergräbt ja das ganze Vertrauen in den Ärztestand. Und so fort. Was ist da los? Ein Typus Kritik, der zur Demokratie gehört. Immer meldet sich jemand als wer zu Wort und man merkt auch dem, was er dann sagt. In meinem Fall Kritik an einer Fernsehproduktion. An dem, was er dann sagt, dass jemand anders so leicht gar nicht drauf kommen könnte. Also vergleicht's mal. Man sieht seinen Scheiß an und dann kommt raus, dass der Polizist gestohlen hat, der Arzt ist fremdgegangen mit der eigenen Krankenschwester und so fort. Ja und? Dann sagt man, ja, ja. Nein, der Ärzteverband, der sagt nicht, naja. Der sagt, man soll kein negatives Bild von ihm zeichnen. Das als erste Abteilung heißt, man tritt als ein anerkannter Stand, also ein anerkannter Beruf kann das nur sein. Auch das tut schon. Vielleicht aber auch als Vertreter eines anerkannten Titels in der Gesellschaft auf. Als ob dadurch die Kritik der Partikularität des Standpunkts ledig würde und nicht die Partikularität des Standpunkts bekräftigt. Bin beim zweiten Typus Kritik, und zwar beim zweiten Typus schlechte Unkritik als Kritik. Es geht so. Man sagt, ich weiß, was ich als Kritiker meiner Aussage, meiner Beschwerde schuldig bin. Fällig ist ein Urteil über das, was ich nicht mag, was mir nicht entspricht. Das kann dieser blöde Film sein, das kann das sein, was die in Bonn machen und so fort. Und jetzt sage ich aber nicht, das Urteil über das, was die anderen, die ich kritisiere, getan haben oder tun, und kritisiere es eben, sondern ich betone, als was ich mit meiner Beschwerde nur wegen meines Als im Recht bin.